Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Christus und das menschliche Ich vom 6. November 2007.
Mehr werden wir nicht, nein, mehr werden wir nicht. Das Interessante ist, dass das Ergreifen des Körpers heute den Menschen in Wahrheit gar nicht leicht fällt. Also wir sind zwar, leben zwar in einer Zeit des Körperkults und was Gott, was man alles durch von Bodybuilding und Fitness und Body Shaping und Styling und was weiß ich alles macht, aber eigentlich haben die Menschen eine unglaubliche Schwierigkeit, vom seelisch-geistigen her das Körperliche voll und ganz zu ergreifen und auch voll und ganz bewusst sozusagen wahrzunehmen, was mit dem Körper vorgeht, was mit diesem Werkzeug passiert. Weil gerade unser moderner Intellekt uns eigentlich irgendwie wie eine feste Burg fesselt da oben und über die Grenze, also kaum über die Grenze, da kommen wir kaum darüber. Also schon die Sprachorgane ergreifen wir eigentlich nur mehr teilweise. Das ist bei der Alltagssprache ganz deutlich. Und da machen wir es in der Sprachgestaltung auch immer so schwierig und so schwer, also eine wirklich schöne Bühnensprache, eine wirklich klingende Sprache, eine gut geformte Sprache zu erzeugen, wenn wir das gar nicht gewohnt sind im Alltag, wirklich die Sprache gar nicht ganz zu ergreifen. Sondern wir ergreifen es nur so immer so ein bisschen im Grunde. Es ist der Intellekt wird ein bisschen hintatschen und macht ein bisschen was damit. Und das ist aber zu wenig. Also wir haben eigentlich gar nicht wirklich gelernt, oft richtig umzugehen. Also namentlich in unserem Kulturkreis. Je weiter man in die südlichen Länder kommt, desto eher kommt es noch ganz natürlich. Zwar unbewusst, aber da ist eine ziemlich starke Offenheit, einfach die Körperorgane auch wirklich zu ergreifen. Und halt zumindest die Stimmung, die Emotion sich drinnen ausdrücken zu lassen. Aber das Wesen des Intellekts liegt halt auf körperlicher Seite gerade darin, dass es also da abschnürt, total. Das fängt schon an damit, dass alle Muskeln verkrampft werden. In dem Moment, wo wir da oben intellektuell tätig sind, geht der Impuls durch den ganzen Körper, die Muskeln zu verkrampfen und eigentlich zur Erstarrung sozusagen möglichst zu bringen. Was im Grunde eine unglaubliche Menge sogar an Körperenergie verbraucht. Also ich habe das in der Sprachgestaltung erzählt immer wieder, am Montag habe ich es wieder erzählt. Also unter Hirnkastel oben hat es ungefähr 4% Körpermasse verbraucht, aber 25%, das ist ein gutes Viertel der Körperenergie, um überhaupt am Leben zu bleiben, also um nicht abzusterben. Aber wenn wir jetzt anfangen, intellektuell zu denken, also das ist wurscht, wenn wir trauen, wenn wir denken, wenn wir weniger denken mehr oder weniger, das ist ganz wurscht. Aber wenn wir anfangen, intellektuell zu denken, wird noch wesentlich mehr Körperenergie benutzt. Und zwar so viel wie bei mittelschwerer körperlicher Arbeit. Die Frage ist, warum? Nicht, weil das Gehirn mehr braucht. Also das Gehirn braucht das Viertel, das ist eher Wahnsinn, das ist also der Energieverhältnis schlechthin, also das ist das ökologische Schicht, das haben wir auch mal da oben. Das ist ja ein bisschen ein Spiegel unserer ganzen Gesellschaft, das hat sich Unmengen an Energie umsetzt, so ist es da oben auch. Aber jetzt kommt was dazu. Wir brauchen deswegen jetzt zusätzlich, wenn wir intellektuell denken, so viel Energie wie bei mittelschwerer körperlicher Arbeit, weil der ganze Organismus, die Muskeln, in einen Verkrampfungszustand versetzt werden. Das ist ein aktiver Prozess, aber der zur Verkrampfung führt. Und der frisst also unheimliche Energie, führt dann nachher zu allen möglichen Verspannungen, also wenn man dann lang sitzt, natürlich sitzen allein schon, aber wenn man so angestrengt intellektuell denkt, dann tut uns alles weh hinter uns vorhin. Sind wir überall verspannt, das ist ja eine bekannte Erscheinung. Ja, das liegt darin, weil wirklich die Muskeln verkrampft werden. Und zwar wirklich angefangen von den Sprachorganen bis hinunter zu den Zellen wird also alles verkrampft. Weil einfach das Hirnkastel beim intellektuellen Denken es nicht aushält, wenn sich der Körper zu viel bewegt. Am liebsten wäre es also sozusagen beim Hirnkastel, wenn es unten eine steife Säule ist und da oben sitzt halt der Computer und kann in Ruhe tun. der Herr ist das Denken, aber auch kriegt eine ganz andere Duktus, eine ganz andere Qualität, wenn ich es mit Körperbewegung verbinde, wie es zum Beispiel bei den Griechen noch der Fall war. Also die griechische Philosophie hat unter anderem deshalb einen ganz anderen Charakter, wenn man da so ganz besonders das philosophische Gespräch geübt hat, und zwar im Wandeln, im gemeinsamen Wandeln. Und dann sonst spricht man von den Peripatetikern. Peripatos war die Wandelhalle, die Säulenhalle, wo die Philosophen herumgewandelt sind. Und das noch dazu mit dem schönen griechischen Schreiben, wo man nicht so wie wir um den Boden niedertritt, sondern wo man eigentlich noch mit jedem Schritt den Boden befühlt. Und all das, diese Erlebnisse, bewusst, eigentlich so, ja, bewusst, halb traumbewusst vielleicht, aber doch also miterlebend, wie der Boden ist, wie sich der anfühlt, das in jedem Schritt miterlebend, das ist etwas, was durchaus das Denken geprägt hat, der Griechen. Es war eben nicht so stocksteif wie unsere Zeit. Unseres ist also, wenn man Stapeln erstarrte werden. Und daher ist eine riesige Kluft also zwischen dem, was im Denken sich entwickelt und dem, was im Körperlichen passiert. Daher tritt ganz klar im Zeitalter des Intellektualismus dann auf das sogenannte Leib-Seele-Problem. Ja, plötzlich, was war wie im DK und so weiter, man kann sich das nicht mehr recht erklären, wie funktioniert und das. Auf einer Seite ist die Res Cogitans, also die Erkenntniskraft, und auf der anderen Seite ist die Res Extensa, also der Körper mit dem Gegenstand, insbesondere und der Körper. Aber wie die zwei aufeinander wirken, ist nicht vorstellbar, weil das eine ist nicht körperlich, nicht räumlich, nicht, weiß man nicht genau wie. Und das andere ist wieder so ganz kompakt und fest, weil man sich noch dazu nach dem Muster des festen Körpers vorstellt. Also nicht einmal des Flüssigen oder das gasförmigen, mein Grund, kennen wir ja jetzt in Wahrheit in der Wissenschaft oder so, wo gar nicht einmal das Flüssige in Wahrheit denken. Sondern wir denken es uns im Grunde immer so als zusammengesetztes, kleinstem Festen. Ich meine, dann ist halt das Modell, also kleine Kugeln, dann funktioniert wunderbar, was wir rechnen damit, ist klar. Geht, weil es geht mit Wasser, es geht mit Sandkörnern genauso, die haben fast die gleichen Fließeigenschaften. Halt die Zahlenwerte sind ein bisschen andere, aber ein Wirbelbettler sind ganz genauso berechnen, also was da an der Wirbelbett wie ein fließendes Wasser. Das ist dasselbe Rechenmodell. Die Konstanten sind halt ein bisschen anders, aber es beruht darauf, ich stelle mir vor, dass dann kleine winzige Kerntern und die zusammenkommen halt in einer Fließbewegung. Aber das ist nicht die wirkliche Flüssigkeit. Eine wirkliche Flüssigkeit wäre sozusagen frei von diesen kleinen festgedachten Dingen. Also das fällt uns sehr schwer. Aber die Wurzel des Ganzen ist eben, dass wir mit unserem Erleben ganz in den Kopf im Grunde heute eingesperrt sind und nicht einmal unseren eigenen Körper so wirklich miterleben, sondern den als fremden äußeren Klotz in Wahrheit erleben. Das ist nicht ganz bewusst natürlich den Menschen, aber weil das ist so für das Benutzt, das was ich da angreifen kann, aber in Wahrheit also kommen sie gar nicht heran. Also sie wissen vom eigenen Körper überhaupt sehr, sehr wenig. Und darum haben wir die großen Probleme mit der Ernährung und diese ganzen Geschichten. Weil die Leute ja nicht einmal spüren, also was ihnen gut tut. Dann sind es 100.000 Patentrezepte. Also jetzt gibt es die Diät oder den Vorschlag und dann renne ich wieder in jenes Seminar, wo es mir erklärt, was gesund ist und was mir gut tut. Dann würde ich wieder irgendwas runter, was mir zwar überhaupt nicht schmeckt, aber sie haben gesagt, das ist gesund und es passt. Vielleicht die ganzen Diäten oder was da gibt, die passen immer für irgendwen. Und für 100.000 andere überhaupt nicht, weil es in Wahrheit eben viel individueller ist. Also an all den Dingen ist immer irgendwo was dran, in einem Einzelfall, meistens für den, der es erfunden hat, für den passt da hundertprozentig, nur auf einen anderen ist es in Wahrheit nicht übertragbar. Sondern es müsste geweckt werden, die Fähigkeit wahrzunehmen, was ist förderlich für meinen speziellen Organismus und was ist weniger förderlich. Und da haben wir sehr, sehr wenig Bewusstsein in Wahrheit. Also das wird immer im Außen vom Intellekt, das kommt ein Rezept darüber gestimmt, was man tun soll. Aber das ist eigentlich, ist man völlig blind für das, was wirklich abläuft. Natürlich. Ich meine, es ist schon klar, dass der Intellekt immer auch dabei ist. Das ist auch eine Schädlichkeit, wenn er dabei ist. Als eines. Das Problem entsteht nur, wenn er alleine da ist. Und es geht, was ich meine, vor allem mehr um ein inneres Erlebnis dessen, was im Körper vorgeht. Ich meine, ich merke jetzt, weiß ich nicht, ob er bestimmte Lesen kriege, Durchfall oder Verstopfung oder was, da kann ich dir eigentlich schon leicht merken, das wird irgendwie nicht gut sein, das Essen. Aber es geht eigentlich um die subtileren Feinheiten. Also wo man subtiler was spürt, bis in die Verdauungsvorgänge hinein. Auch spürt nämlich, welche Auswirkungen das seelisch hat. Also es gibt ja zum Beispiel in der die Ernährung hat sehr wohl also große Auswirkungen auf das Seelenleben. Das heißt, ich kann verschiedene Dinge essen und das wirkt zurück aufs Seelenleben, aber bei all diesen Dingen fühle ich mich körperlich, sagen wir, annähernd gleich gut. Also es führt nicht das eine jetzt, bleiben wir also bei dem Fall, was also nicht jetzt zu extremer Verstopfung oder sonst was oder Schwierigkeiten führt, sondern es gibt verschiedene Speisen, die mir alle rein körperlich scheinbar gleich gut tun. Seelisch haben sie durchaus andere Wirkungen.
Ja, aber die Wirkung, das machen wir dann jetzt schon lange nicht.
Naja. Der Intellekt kommt zur Beobachtung dazu, ja, bitte. Ja.
Also auch die Motivation ja. So war gleich, aber wir haben dann über eine Stunde gesagt, wir haben zwei Stunden wieder gebraucht, bis das geflossen ist.
Ja.
Ein Stift, das flüssig gezeichnet hat. Also da hat aber nichts gesagt, der Intellekt dabei, sondern ein wirkliches Erleben, ja, wie das sein Zeichnen war. Und es ging über eine Stunde.
Ja. Natürlich. Nein, das ist auch gar nicht schädlich. Es geht nur darum, dass überhaupt zuerst einmal auch die Wahrnehmung da ist. Also, dass man sozusagen nicht in den Fehler verfolgt, der heute sehr oft passiert und der im Grunde in der Wissenschaft sogar also systematisch gepflegt wird, dass also die Wahrnehmung möglichst reduziert wird und sehr viel theoretisiert wird. Sondern man müsste also im theoretischen Sinn einmal das reine Wahrnehmen intensiver schulen, zunächst ohne einmal noch sehr deutlich viel zu denken, was bedeutet das jetzt und wie und was ist das, sondern einmal wirklich die Wahrnehmung als solche aufnehmen und dann langsam nach und nach daran den Intellekt natürlich zu entzünden, ganz klar. Also wir sollen ihn ja heute nicht ablegen, den brauchen wir ja, der ist ja gut. Ich sage das ja bei der Sprachgestaltung im Grund immer wieder. Ich meine, es ist gar nicht schlecht, nur, also wenn ich eine Rolle gestalte, soll ich nicht anfangen vom Kopf her die zu entwerfen. Wie soll der sein? Sondern ich fange einfach einmal an irgendeinem Zipfel, ich nehme den Text her, versuche ihn zum Klingen zu bringen, den Text habe ich ja, denke mir auch gar nicht viel dabei, sondern spiele einmal vor allem mit den Lauten, mit dem Rhythmus, der drinnen ist, und gehe eigentlich völlig naiv an die ganze Geschichte heran. Und wenn es ein guter Text ist, wenn es von einem guten Dichter ist, dann fängt er an, in mir etwas zu bewirken. Und ich mache auf dem Wege Erlebnisse. Und diese Erlebnisse, die werden mit der Zeit deutlicher, und die kann ich dann sehr wohl mit dem Intellekt beobachten und sagen, aha, interessant, schau. Und jetzt fängt er an, also eher langsamer mit tieferer Stimme, vielleicht schnippend zu sprechen, warum? Weil man merkt es, man tut es einfach. Wenn ein Verdeckchen hintreibt in die Richtung, aber man hat so gar keine Idee, warum. Aber nachher kommt man dann schon darauf, gerade wenn der Intellekt dann beobachtet, kommt man schon darauf, ja, in Wahrheit stimmt das eh zu dem Charakter der Rolle dazu. Und man kann das dann auch erklären. Aber da muss sozusagen vorher die Sache über die Wahrnehmung, beziehungsweise im Fall beim Schauspielerischen sogar, erzeuge ich ja die Sache erst, also sieht man sie erst da sein. Dann kann ich sie mit dem Intellekt betrachten. Und der wichtige Punkt ist eben, dass ich sozusagen beobachten lerne, zuerst einmal unbefangen beobachten lerne, was im Körperlichen vorgeht. Und zwar nämlich von innen her sozusagen dieses Erlebnis beginne. Weil es gibt natürlich die andere Möglichkeit, dass ich von außen schauen würde, also wenn jetzt ich bei Grün im Gesicht sozusagen jetzt extrem sage, dann wird das was sein, was mir nicht gut tut. Aha. Das andere Erlebnis wäre für mich tatig und nicht gut. Das wäre das Innenerlebnis dazu. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das in feineren Nuancen geht eigentlich durch den ganzen Organismus durch. Also es ist einfach die Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung, auch auf die Körperwahrnehmung zu richten. Weil in Wahrheit haben wir ja, wie Rudolf Steiner sagt, 12 Sinne. Also Sinnesorgane, die sich eben wirklich auf die sinnliche Welt beziehen, aber davon ist nur ein Teil für die Wahrnehmung der Außenwelt zuständig. Ein anderer Teil ist zuständig für die Wahrnehmung sozusagen der körperlichen Innenwelt. Und das fängt an schon im Gleichgewichtssinn, der also zumindest das Verhältnis des Körperlichen zur Außenwelt in Beziehung setzt. Dann insbesondere natürlich das, was Steiner den Lebenssinn oder Schmerzsinn nennt. Das ist im Prinzip sehr, sehr wichtiger Sinn und ein Sinn, in dem wir aber heute nur sehr, sehr dumpf wahrnehmen. Ich meine, meistens sind wir eh froh, weil wenn man was wahrnehmen hat, das tut weh. Mhm. Aber das ist eigentlich eine sehr undifferenzierte Wahrnehmung, wenn man Schmerz wahrnehmen. Ja, dann nehme ich irgendwo eine Stelle, wo er da.
Aber wir verdrängen es.
Und wir verdrängen es auch.
Und da habe ich also von einem Freund auch und ich habe das selbst ausprobiert, wenn man also so Körperübungen macht,
ja, ja.
Dann, wenn man den Schmerz verbrennt, ja, dann hört man auf, interessanter.
Ja.
Wenn man in den Schmerz hineingeht,
ja,
dann auf einmal, da gibt es also dann einen Zeitpunkt, hm, ja, wo das Glück macht,
ja,
das ist praktisch weg, dann geht es weiter.
Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja, stimmt.
Aber ich
denke,
es war so
geschult,
ja, wenn irgendwo
drinnen geht. Hört man auf, ja, ja, sicher, das ist richtig, ja, ja. Nein, es ist richtig, ja. Es ist richtig. Also, man kann aber in diesem Lebenssinn durchaus schulen, sodass also diese Wahrnehmung eine differenziertere auch wird. Also, das ist einfach ein Sinn, der für uns heute sehr nebulos ist, es aber nicht bleiben muss. Ja, natürlich, ja, natürlich. Natürlich. Aber was ist Schmerz? Schmerz ist in Wahrheit Bewusstsein. Halt in undifferenzierter Form. Und es ist schon klar, wir sind also so gar nicht gewohnt daran, das, was im Körperlichen vorgeht, bewusst wahrzunehmen, und das ist auch so eine gewaltige Fülle in Wahrheit, was da vorgeht. Wenn das auf einmal ins Bewusstsein treten würde, wird man brüllen vor Schmerzen. Also es ist an sich ja ein Segen auf der einen Seite, dass man sich das, was im Körper vorgeht, nicht bewusst sind oder kaum bewusst sind, weil einfach der Umfang unseres Bewusstseins noch viel zu klein ist, um diese Fülle zu fassen. Und der Schmerz entsteht im Grunde dadurch, dass das, was da bewusst werden will, die Grenzen unseres engen Bewusstseins, das wir heute erst haben, sprengen will. Dadurch entsteht eigentlich der Schmerz sozusagen. Das, was unser Bewusstsein schon fassen kann, dass das überflutet wird mit na, wie wird man heute sagen, mit zu viel Information. Naja, dann entsteht auf jeden Fall ein Schmerzerlebnis. Ja, dann entsteht auf jeden Fall ein Schmerzerlebnis. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich meine, Krankheit, Es gibt ja verschiedene Krankheiten. Es gibt Krankheiten, die schmerzhaft sind, die vielleicht aber gar nicht so gefährlich sind. Es gibt unter Umständen Krankheiten, die sehr gefährlich sind, aber zumindest über lange Zeit gar keine Schmerzen bereiten. Also ganz im Unbewussten passieren. Also Krankheit selber ist noch ein anderer Punkt. Also ob's jetzt eher dazu neigt, bewusst zu werden oder weniger bewusst zu werden, ist nur ein anderes Kapitel. Krankheit hängt natürlich aber sehr stark damit zusammen, ich meine, das ist die Grundwurzel eigentlich, wie stark das seelisch-geistige, das ätherisch-körperliche, ätherisch-physische ergreift. Wenn da an einer bestimmten Stelle eben der Zusammenhang nicht richtig ist, entweder indem das seelisch-geistige zu tief eingreift oder zu wenig eingreift, dadurch entstehen also dann im Grunde Krankheitserscheinungen. Weil wenn es also nur physisch-ätherisch wäre und der Leid, das wird einmal am besten funktionieren. Wie bei einer Pflanze, dann wuchert es. Und daher ja auch das Gesunde des Schlafes, oder was man ja heute durchaus in der Medizin weiß, des Heilschlafes, wo also dann die Menschen über eine Woche oder was in einen Tiefschlaf versetzt werden. Weil wenn das Seelisch-Geistige heraus ist, kann also der Ätherleib am besten im Grunde den physischen Leib in Ordnung bringen und heilen. Weil der Ätherleib ist der eigentliche Heiler in uns. Und in dem Moment, wo sich aber das Bewusstsein, also das Seelische und das Geistige hereinsenkt, wird immer eine gewisse Unordnung erzeugt im Grunde. Allein dadurch, dass es schon eintaucht, entsteht eine gewisse Unordnung. Also das heißt, potenziell schon dadurch, dass wir seelisch-geistige Menschen sind, schon dadurch erinnern wir was an unserem körperlich-ätherischen Werkzeug. Zumindest so, wie es jetzt ist, wie wir es jetzt haben. Also, dass es so ist, ist natürlich auch eine Folge des Sündenfalls sozusagen, aber grundsätzlich also so heute, dass das seelisch-geistige stört das Körperliche, bringt es in Unordnung. Andererseits ist damit aber auch verbunden die Möglichkeit, bewusst zu werden. Irgendwo drin, wenn ich sozusagen mit dem geistig-seelischen, wie sage ich es primitiv, anecke am Körperlichen. Und überall, wo ich auch, wenn ich da anstoße, dann wird es weh, dann spüre ich es. Wenn ich blind durch die Gegend rein, bumm, renne eine Säule an, das weiß ich, dass da jetzt eine Säule gestanden ist. Das ist unzweifelhaft, wenn ich dann so einen Tippel habe. Ja, dann merke ich es. Aber wenn ich so ohne Widerstand zu finden durch die Welt gehe, bin ich ganz unbewusst. Das ist so angenehm, wenn man in der Badewanne liegt, in der Warmwanne und so, es hat Körpertemperatur, da ist es so sehr angenehm dahin. Wenn das Wasser dann kalt wird, dann fängt man an zum Aufwachen, wenn also diese Differenz da ist. Und daher ja für uns aber auch notwendig, geradezu um das Bewusstsein zu entwickeln, diese Auseinandersetzung mit dem Körperlichen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also darum sind wir ja auf Erden inkarniert. Wir könnten unser Ich-Bewusstsein gar nicht entwickeln, wenn wir es nicht lernen würden an dem ewigen Kollidieren eigentlich mit dem Physischen, insbesondere nämlich mit unserem Körper. Mit dem kollidieren wir eigentlich dauernd. Und haben dadurch die Möglichkeit, bewusst zu werden. Und die Frage ist eben nur, wie viel von diesem Werkzeug wir wirklich ergreifen. Weil heute hauptsächlich nur das da oben. Und das gibt also eine relativ einseitige Art des Bewusstseins. Ich meine, so wie es in alten Zeiten einseitig natürlich war, wo man mehr das Bewusstsein gerichtet hat auf die inneren Organe, so wenn man nimmt im Buddhismus oder so, wo das teilweise heute noch gepflegt wird, wo der Lotus sitzt, schaltet einmal unten die Beine aus, die sind relativ ausgeschaltet, weil da wird auch der Blutkreislauf dadurch ja reduziert, aber das Blut staut sich zurück, also vor allem in den Bauchraum, in sonnengeflechte die Gegenden da, das wird alles sehr gut durchblutet und jetzt erfolgt die Konzentration, die Meditation da drauf. Und jetzt beginnt man da diese Körperprozesse wahrzunehmen, aber die wahrzunehmen eben nicht nur ihrer physischen Seite nach, sondern zugleich fast göttlich, wenn man will, die sinnlich-sittliche Wirkung, man sieht auch hinein in das Geistige, das damit verbunden ist. Also das ist die typische orientalische Meditation, also mit den unterschlagenen Beinen. Und hineinmeditieren, also da in Sonnengeflecht sein. Das heißt, da bedienen wir uns dieser diffusen Nervennetze als Wahrnehmungsorgan. Weil körperliches Werkzeug des Bewusstseins sind natürlich schon immer die Nerven, aber in verschiedener Form. Also es müssen nicht immer sozusagen die da oben die Wesentlichen sein. Sie spielen natürlich auch mit der Rolle, ist schon ganz klar, als Mensch, so wie wir heute gebaut sind, kann man das nie völlig ausschalten und sollte auch nicht, aber man kann ein anderes Schwergewicht setzen und dann meditiert man in den Sonnengeflecht hinein und beginnt also wahrzunehmen, was sich da tut und beginnt also auch hinüber zu schauen auf die geistige Seite. Ja. Ja. Es hängt auch damit zusammen, ja. Ist natürlich ein ganz, ganz starkes Erlebnis, das damit auch verbunden ist. Also gerade wenn diese Menschen also diese Art des Todes dann gewählt haben und durchgeführt haben, war das also zugleich auch ein Moment, wo sie gewisse geistige Einsichten bekommen haben im Moment des Todes, im Moment des Hinübergehens. Eben weil sie ja auch die Vorbereitung hatten, dass sie schon ein Leben lang vorher gewohnt waren, in dieser Region zu meditieren, also haben sie da ein sehr starkes Wahrnehmungsvermögen entwickelt. Und wenn jetzt wirklich der Moment des Todes eintritt, dann ist das ja grundsätzlich immer ein Moment höchster Bewusstheit, ein Aufleuchten des Bewusstseins. Das kann dann trotzdem sehr kurz danach wieder mal per Zeit themahaft werden, aber dieser Moment des Todes ist eigentlich also ein gewaltiges Aufleuchten des Bewusstseins, selbst dann, wenn der Mensch im Schlaf etwas stirbt oder so, es hat damit gar nichts zu tun. Weil eben das Bewusstsein entsteht sozusagen immer durch das sich stoßen und dadurch aber zugleich zerstören des Physischen im Grunde. Also das sind die Prozesse, die etwa im Gehirn da passieren. Also dass das geistig-seelische und das körperliche ruiniert. Und was ist der größte Vorgang des Ruinierens sozusagen? Der ist im Moment des Todes. Da ist sozusagen dieses Abstoßen des Physischen jetzt mit einem Schlag da. Und was wir sonst immer nur im Kleinen haben, also einen kleinen Teil des Physischen sozusagen abzustoßen, zu zerstören, haben wir jetzt in einem großen Moment, in dem wir den ganzen Körper abstoßen. Und daher ist ein gewaltiges Aufleuchten des Bewusstseins. Und das ist aber jetzt bei dieser japanischen Art, also des Seppuku, ist das verbunden, aber damit ausgehend eben von diesen Regionen hier. Und es gibt also dem geistigen Erleben natürlich eine gewisse Qualität oder eine gewisse Richtung, weil eben, wie soll man sagen, dass das Bauchhellsehen ist ein anderes als das Kopfhellsehen. Ich meine, wir sollen heute Kopfhellsehen entwickeln. Beziehungsweise mit der Mitte auch zu sehen, aber eher also mit den oberen Regionen. In der vorchristlichen Zeit hat man sich mehr der unteren Regionen bedient. Mit denen ist eben das Ich-Bewusstsein aber weniger vereinbar. Das liegt auch schon an der körperlichen Struktur, weil zum Beispiel die Nervennetze da besonnen geflecht, die sind sehr diffus. Da kann man sehr feine, verzweigte Wahrnehmungen haben, aber sie haben sozusagen, es ist schwer, ein Zentrum zu finden. Ein Zentrum, wo ich bin. Also da, die Erlebnisse, die man vermittelt durch das Sonnengeflecht haben kann, haben daher immer so einen sehr traumartigen Charakter, wo ich mich selbst nicht ganz finde drinnen.
Ja.
Ist schon richtig. Das hat aber nichts zu tun mit dieser alten orientalischen Art der Wahrnehmung. Das ist schon richtig, natürlich, weil das Ich ja nicht nur oben den Körper ergreifen muss, sondern den ganzen dreigliedrigen Organismus im Grunde. Ist heute der obere Punkt ist der bewussteste einfach. Also in den anderen sind wir noch sehr, sehr schläfrig. Also wenn wir dort einmal aufwachen mit dem vollen Ich-Bewusstsein, dann können wir natürlich auch etwas von diesen anderen Regionen viel bewusster wahrnehmen, ohne das Ich zu verlieren, aber dann stützt man es eben gerade nicht auf das Sonnengeflecht als physisches Nervenwerkzeug. Sondern dann spitzt man sich viel mehr unmittelbar auf das Ätherische, das dahinter steckt. Und eben bei den alten orientalischen Schulen hat man sich durchaus sehr stark, aber einfach auf das physisch-körperliche Werkzeug aufgestützt. Und das ist also zu einem Werkzeug gemacht und letztlich dann aber auch ins Seelisch-Geistige zu schauen. Und das ist der Zwiespalt unserer Zeit und mit eben auch ein Grund, warum wir heute so das Bewusstsein fürs Körperliche verloren haben, ist eine gewisse Trennung bereits passiert. Die muss auch sein. Es muss also eine gewisse Unabhängigkeit eintreten, des Physischen schon vom Ätherischen sogar. Also eine gewisse lockerere Verbindung. Und ich muss sozusagen, wir müssen langsam lernen, also allein mit dem Werkzeug des Ätherischen bewusst zu werden, ich-bewusst zu werden. Können aber mit dem dann durchaus das Physische wieder ergreifen, aber das muss in unserer Macht sozusagen liegen. Also, wie soll ich sagen, die Art des Körperbewusstseins, das wir heute entwickeln müssen, wenn es mit dem Ich-Bewusstsein verbunden sein soll, hat ja sogar eine gewisse Notwendigkeit, auch dass wir uns dem Körperlichen wie ein Objekt gegenüberstellen in gewisser Weise. Dass wir also objektivieren können. Aber eben selbst das bewusst zu machen, gelingt uns also noch nicht sehr, sehr weitgehend. Obwohl es eine gewisse Lockerung vorhanden ist heute. Und auf dieser Lockerung bei uns auch, dass also durchaus schon mehr Menschen, namentlich in Amerika, wo dieser Prozess also weiter fortgeschritten ist als bei uns, dass sie bereits hellsichtige Wahrnehmungen haben. So einzelne Fetzen halt. Weil das Ätherische unabhängiger vom physischen Körper geworden ist.
Dieses Zeit-Hellsehen, das heißt also, man eigentlich kann nicht so als Problem,
ja.
Hat ein sehr gutes Gespür für die Stillzeit.
Ja, ja.
Wird das eher auch, außer dass dann so eine Ebene, aus der Erdebene vielleicht auch einen Rhythmus geholt.
Hängt sicher mehr mit der mittleren Region zusammen. Das ist richtig. Aber überhaupt das Zeitempfinden, also das Empfinden überhaupt für Entwicklungsprozesse und das nämlich das Bewusstsein für den richtigen Zeitpunkt hängt damit zusammen, dass man also das Ätherische dahinter spürt. Und nicht nur, weil das Ätherische ist das, was die Entwicklungsprozesse hervorbringt eigentlich in Wahrheit. Und äußerlich, was wir äußerlich als Zeit erleben, ist ja sozusagen dann nur die Spur der Produkte, die da herausgesetzt werden. Aber dahinter ist eigentlich der eigentliche Künstler, der das bildet, sei es jetzt im Körperbau, sei es aber auch im ganzen Lebensweg irgendwo. Unser ganzer Lebensweg hat eine gewisse Struktur in Wahrheit. Und für gewisse Dinge muss der richtige Zeitpunkt da sein. Also, das ist wurscht, das weiß ich nicht, wenn man sich auch noch abnehmen will. Wenn nicht der richtige Zeitpunkt da ist, wird es nicht funktionieren. Also, du kannst 100.000 Tabletten schlucken und das hat ein Kaugummi-Ding und dann ist wieder ein Monat Ruhe und dann fängt es wieder an und dann ist es schlimmer denn je. Also, ich muss, oder mit dem Alkohol oder mit sonst was, also, wurscht, was das ist. Und sozusagen banale, alltägliche Dinge zu nehmen. weil einfach im ganzen Organismus, im ganzen Menschenwesen gewisse Prozesse ablaufen müssen. Und so wie nicht die Blüte direkt auf den Samen springen kann, muss er ja Zwischenstufen durchmachen. Und wenn ich also ein bisschen eine Empfindlichkeit im Ätherischen entwickle, dann spüre, welche Prozesse sozusagen da im Gange sind und welchen Rhythmus die haben und wie weit die getrieben sind. Weil im Grunde im Ätherischen ist das ja immer alles schon da. Und es muss nur nach und nach erst sich physisch verwirklichen. Darum die Urpflanze sozusagen. In der Urpflanze ist alles vom Samenkorn bis zur Blüte, alles in einem schon da. Also die ganzen Gestaltungsprozesse, die Formkräfte, die da wirksam sind, sind alle gleichzeitig da im Grunde. Aber nur, wenn sie jetzt äußerlich die Substanz ergreifen, kann das erst nach und nach sich entfalten. Also da kommt ein Formprozess nach dem anderen erst durch äußerlich in Erscheinung. Dadurch entsteht überhaupt unser äußeres Zeiterleben. Und wenn ich ein gewisses, sozusagen ein unbewusstes Gespür für das Ätherische habe, das dahinter steckt, dann spüre ich einfach, wie weit der Prozess gedient ist. Ich meine, bei der Pflanze ist es sehr offensichtlich, da wird man nicht erwarten, dass der Samenkorn gleich die Blüte springt. Aber gerade bei unserem ganzen Lebensprozess ist das schon immer so offenbar. Insbesondere nicht, was unsere Biografie betrifft, die ja auch in einem Lebensprozess ist in Wahrheit und wo also gewisse Dinge, einschneidende Dinge, einfach eine gewisse Reife brauchen. Und wenn die nicht da ist, kann ich mir da vom Intellekt her noch 100 Mal vorsetzen, ich werde das jetzt machen und es wird nicht funktionieren. Man kann natürlich solche Prozesse fördern und beschleunigen bis zu einem gewissen Grad, indem ich halt jetzt mehr Energie hineinstecke, sie zu verwirklichen. Aber dann muss ich wissen, dass ich sozusagen alle Zwischenschritte auch machen muss, die vielleicht scheinbar wie Umwege ausschauen. Die scheinbar zunächst gar nichts mit der Sache zu tun haben. Also meistens ist am allerschlechtesten, wenn ich irgend so was angehen will, die Sache selber gleich direkt anzuspringen. Das, weil so einfach wird meistens die Situation nicht sein, dass ich das mit einem Schritt erreichen lässt. Sondern ich muss ja vielleicht an vielen verschiedenen Stellen meines Lebens Gewohnheiten ändern. Gewohnheiten hängen ja sehr stark mit dem Ätherleib zusammen. Und das heißt, ich muss also, indem ich diese und jene Gewohnheiten ändere, erst vorbereiten, dass ich dann das eigentliche Ziel erreichen kann. Und das geht dann, wenn ich das so vorbereitet habe, geht dann eigentlich fast von selber. Das ist dann eigentlich nur mehr das Endergebnis, das einem wie eine reife Frucht entgegenfällt. Und das brauche ich mich dann gar nicht mehr kümmern. Also in der Regel ist es dann sogar so, dass ich vielleicht zwischenzeitlich schon gar nicht mehr wirklich daran gedacht habe, an das Problem, das ich mir ursprünglich vorgestellt habe, und plötzlich merke ich, es ist gar nicht mehr da. Ja, man lässt los und man hat eigentlich von verschiedensten Seiten alles getan und das Ergebnis kommt heraus, dass das jetzt anders funktioniert. Also darum funktionieren ja oft diese sehr dem Intellekt gegebenen Lebensberatungen, die es an neuen Ecken und Enden gibt, meistens sehr schlecht. Weil das ganze Umfeld gibt so immer Unterschiede, es gibt natürlich bessere auch, aber meistens wird also viel zu direkt das Problem angesteuert und nicht beobachtet das ganze Umfeld. Das ist aber auch wieder eine Frage der Wahrnehmungsfähigkeit, natürlich. Also geht man auch wieder bis durchaus ins Körperliche hinein. So viele Dinge drücken sich, viele Dinge, also, die wir als Aufgabe zu bewältigen haben, drücken sich durchaus in erkenntlicher Weise im Körperlichen aus. Und zwar, ich meine, jetzt weniger einfach in der Körpergestalt, weil da können wir eher relativ wenig tun. Ich meine, man kann zunehmen oder abnehmen vielleicht, aber man kann sich die schiefe Nasen operieren lassen, aber das macht ja nicht aus. Aber vieles drückt sich zum Beispiel aus in der Körperbewegung, wie wir uns bewegen. Also der Schritt eines Menschen namentlich. da liegt die ganze Individualität drinnen. Aber wie viel Bewusstsein haben wir dafür, wie wir selber gehen? Wenn man merkt, wenn man merkt, vielleicht bei einem anderen, wenn man die Stimme raufkommt, man erkennt ihn noch sofort am Gang. Das ist doch charakteristisch. Also, das, man könnte nicht sagen, woran es liegt, aber man hört. Das heißt also, man hat eine gewisse Wahrnehmung, aber die ist nicht ganz bewusst. Und nur beim eigenen Schritt ist das noch weniger bewusst, also dass man fast überhaupt keine Ahnung. Und man findet dann das schockiert, wenn das ein Video oder so sehen, wie Gottes Willen, wie komme ich denn daher, das ist ja schrecklich, das wäre selbst mit. Wobei das, diese Bewusstwerdung des Videos auch wieder nicht die richtige ist, weil es eben wieder ganz von außen ist. Und das müsste man eigentlich aus der inneren Wahrnehmung heraus einfach aufmerksamer werden. Naja, aufmerksamer darauf werden, wie setze ich denn die Füße auf? Da lerne ich der Pferde alles nieder treten, trete ich mehr mit der äußeren Pferdenkante nieder oder mit der inneren. Und dann nicht spekulieren, was bedeutet das jetzt wieder. Gar nicht spekulieren, ich einfach kann registrieren und damit leben eine Zeit lang. Diese Dinge kann man sehr leicht feststellen, an den Schuhen merkt man das. Wo die Schuhe abgetreten sind, dann merkt man, wo man stärker auftritt. Und wo vielleicht Aufschürfungen daraus sind und sonst was. Also, da kann man schon einiges daraus lesen. Bitte? Ja, ja, es sagt auch was, natürlich. Ja, ja. Kann mehr auf der Seite sein, kann mehr vorne sein, da gibt es viele Möglichkeiten. Und es drückt was aus. Ich meine, nur so als Hinweis oder als Tipp dafür, dass das was auch mit Denken, Fühlen, Wollen zum Beispiel zu tun hat. Das heißt, die Gliederung von Denken, Fühlen, Wollen drückt sich zum Beispiel auch im Fuß aus. Also vor allem bei den Zehenspitzen ist mehr das Denken sozusagen, also ist mehr dieser Pol. Die Fußsohle hat mehr mit dem Fühlen zu tun, entspricht also dem mittleren Organismus. Und der Wille sind deutlich die Pferden. Also das heißt, da drückt sich schon etwas von Seelentätigkeiten, drückt sich schon aus im Schritt. Wenn ich mehr mit den Pferden was tue, dann ist mehr das Willensprinzip, also was die leitende Rolle übernommen hat. Das ist ein idealer Mensch, genau. Na, der ganz ideale ist jeder so leise über den Boden, dass sie gar nicht aufmüssen. Dann ist er der Engel, dann ist er der Engelstufe. Ja. Ja. Ja, genau, das kommt da aus, also wenn man es dann so als Patentrezept nimmt, dass das irgendwo wenn drüber stimmt. Ja, genau, da sind wir wieder bei dem Punkt, also dass das der richtige Zeitpunkt sein muss, das ist ein Entwicklungsprozess. Es nutzt mir nichts, wenn man es zum Beispiel angenommen hat, eine gewisse Willenskraft fehlt oder es nicht genügend also umsetzen kann, dass ich das jetzt simuliere, dadurch, dass ich heute jetzt lerne, das Ding. Deswegen habe ich die Wissenskraft noch nicht. Im Gegenteil, jetzt habe ich eine groteske Situation, wo das Innere gar nicht zusammenstimmt mit dem, was ich da äußerlich tue. Und das erzeugt eigentlich immer einen komischen Effekt. Das ist auf der Bühne das beste Mittel, um was komisch zu machen. Wo also einfach ein totaler Widerspruch in sich vorhanden ist. Ich will den Choleriker ausdrücken und umgekehrt schlappe als Phlegmatiker daher. Dann schaut das grotesk aus. Also, das heißt, es muss ein Entwicklungsprozess sein dorthin und der kann nicht nur mit der Pferde dann was tun haben, sondern der muss eben mit dem ganzen Menschen was tun. Dann Und dann darf ich nicht mehr an die Pferde denken, weil wenn ich den hinter mir habe, dann kommt es eh von selber.
Nein, die Methode ist ja, sich so zu verhalten, wie wenn ich schon wäre, was man sich vorstellt. Das geht aber dann mit dem Englischen rein.
Natürlich, ja. Natürlich.
Natürlich auch nur in kleinen
Schritten. Auch nur in kleinen Schritten. Sicher, ich meine, sich ein seelisches Bild davon auszumalen, ist kann sicher hilfreich sein, das ist gar keine Frage. Ich meine, man muss halt immer, wie bei allem, auch wieder aufpassen, dass man da nicht einfach in eine Illusion kommt, man wäre schon dort. Das ist nämlich sehr verführerisch, dann also, jetzt malt man sich das so wunderbar aus und hat eine sehr genaue Vorstellung und irgendwann fühlt man sich schon, als wäre man eh schon dort. Das heißt aber noch an nicht, dass man schon dort auch noch
nicht. Das Beispiel ist ja schon
10
Jahren
war der Wunsch der Bundeswehr. Ja, ja. Richtig. Ja, na sicher, also sich gewisse Ziele zu setzen und diese Ziele auch also sehr konkret sich vorzustellen, also sehr bildhaft sich vorzustellen, kann durchaus ein guter Weg sein. Keine Frage, nur eben, es muss das Bewusstsein bleiben, dass aber dieser Weg auch gegangen werden muss. Also, dass er nicht mit einem Sprung zu erreichen ist. Das geht nicht, denn der Gute hat auch lang genug gebraucht.
Ja, der
hat mal toll getan, gezweifelt. Ich glaube, er war selber mehr erstaunt. Das war etwas fast, glaube ich, aber das macht nichts, ja. Der Unverhofft kommt auch. Das passiert schon so. War halt der Zeitpunkt erreicht. Das war ich. Also diese Wahrnehmung des Körperwissen wird wichtig werden. Und das Ganze liegt also sehr eigentlich im Grund in dem Thema, mit dem wir uns jetzt ohnehin beschäftigen. Weil wir haben jetzt in der letzten Zeit davon gesprochen, dass es also zwei Strömungen gibt. Das eine war also diese Strömung der Tempelbaumeister, die letztlich also die sind, die dann auch unseren heutigen Intellekt entwickelt haben, die also ein starkes Bewusstsein für die sinnliche Außenwelt entwickelt haben, die Fähigkeit entwickelt haben, praktisch damit umzugehen und damit auch das Ich-Bewusstsein zu verbinden, aber ein gewisser Mangel entsteht zunächst also an geistiger Wahrnehmung. Also das Bewusstsein für das Geistige, das früher, also wie soll man sagen, instinktiv da war, also traumbewusst da war, das haben sie verloren dafür, da gibt es einen großen Kraft verloren. Und die andere Strömung ist die, die es eben möglichst lange bewahrt hat, noch diese traumhaften geistigen Eingebungen, aber ohne die Fähigkeit zu haben, sie mit dem vollen Nichtbewusstsein zu verbinden und vor allem auch ohne die Fähigkeit zu haben, diese Impulse so umzusetzen, dass man damit die äußere sinnliche Welt so voll und ganz umgestalten kann. Das sind also die zwei Linien, das haben wir eben schon gesehen, also an diesem König Salomo einerseits, also der Vertreter dieser Priesterweisheit eigentlich noch ist, oder dieser Weisheit, die also inspiriert ist, aber nicht das volle Ich-Bewusstsein geht, und andererseits dieser Hiram Abis, der Tempelbaumeister. Und das sind zwei Richtungen, die beide notwendig sind, die aber beide auch immer in einer gewissen Feindschaft einander gegenüberstehen oder zumindest mit einer gewissen Skepsis einander betrachten. Das sieht man schon in der Tempellegende, die wir besprochen haben, wo zwar der Salomo den Hiram ruft, um den Tempel zu bauen, aber dann kommt die Königin von Saba und dann ist er eifersüchtig, der Salomo und so weiter und umso mehr die Königin von Saba dann sogar noch mehr dem Hiram zuwendet und dann wird er ja umgebracht und so fort. Also Also es ist eine gewisse Kluft da zwischen diesen beiden Wegen. Und diese beiden Wege, diese beiden Geistesströmungen, die wurzeln ja letztlich darin, sagten wir, dass also dieses Geschlecht, der Tempelbaumeister, dem also dieser Hiram Abiff auch angehört, dieser Hiram Abiff, der dann der Johannes der Evangelist war, der später als Christian Rosenkreuz wiedergekommen ist, das ist das Geschlecht der Kains Söhne. Also die Kains Söhne sind die als erstes sozusagen sich gewidmet haben, wirklich der Umgestaltung der physischen Welt. Aber sich sozusagen mit den Göttern verscherzt haben. Also der Jahwe ist sozusagen böse auf ihn. Also nimmt sein Opfer nicht an und also diese Verbindung zu Jahwe ist gestört. Aber dafür sind die Kains Söhne, die Nachkommen Kains sind die, also die ganzen Künste hervorbringen, die Schmiedekunst, die Kunst zu weben und was Gott was alles. Also die ganzen praktischen Tätigkeiten für die äußere Welt, die sind also aus diesem Kainsgeschlecht hervorgegangen. Und der Abel wird ja umgebracht, aber stattdessen wird dann der Seth geboren, der sozusagen also der Vertreter dieser abelitischen Linie dann ist, und aus diesem Geschlecht des Seth sind hervorgegangen, also die ganzen Priester, das ist die priesterliche Linie. Das sind also die durchaus also noch Eingebungen aus der geistigen Welt hatten, in traumatischer Form, also nicht voll ich-bewusst, aber die sehr wohl also Eingebungen noch hatten, die aber eben immer jetzt in einem gewissen Konflikt stehen mit dieser anderen Richtung, mit dem Kainsgeschlecht. Und die Erkenntnisart in diesen beiden Geschlechtern sozusagen ist ja ganz unterschiedlich. Also bei dem Abel-Seth-Geschlecht, also bei der priesterlichen Linie, ist es eben wirklich diese Intuition, die aber nicht voll bewusst ist. Also Intuition, Inspiration, Imagination, alle diese Fähigkeiten sind da, aber sie sind so, dass sie eigentlich also von der göttlichen Welt geschenkt sind und dass der Mensch von unten her, also mit dem vollen Ich-Bewusstsein, eigentlich nichts dazu beitragen kann. Und dass das Ich-Bewusstsein ja eigentlich sogar ausgeschaltet werden muss, am besten, um diese Wahrnehmungen zu haben. Und das war auch bei den ganzen vorchristlichen Einweihungsschulungen so, dass eigentlich das Hauptaugenmerk darauf gelegt wurde, das Ich auszuschalten. Weil das stört eigentlich nur. Das ist im Weg. Also das wird beiseite gestellt, das nimmt also eigentlich gar nicht bewusst an diesen Dingen teil. Und dafür aber kommen da jetzt aktive, schöpferische, kreative Impulse herein. Also das heißt, wenn wir vorher gesprochen haben, dass das die Kainsöhne, aber die sind, die ganzen irdischen Künste hervorgebracht haben, muss man aber eines dazu sagen, sie haben sie sozusagen insofern hervorgebracht, als sie die handwerkliche Seite des Ganzen hervorgebracht haben. Also zum Beispiel wie erhöhe ich Farben an, wie mache ich aus den verschiedenen Erden, wie mache ich die zu Farben und wie kann ich damit Wolle färben, wie kann ich damit Steine bemalen und so weiter. Also diese praktischen handwerklichen Fähigkeiten. Das eigentlich künstlerische Impuls, also sozusagen das, was sich ausdrückt dann darin, ist in Wahrheit ja eigentlich schon wieder so ein abilitischer Impuls. Also, und das ist noch ganz unbewusst. Und die Künstler bis in unsere heutigen Tage schöpfen eigentlich aus dem Unbewussten heraus. Irgendwie wissen sie, jetzt muss das da sein, da muss ich jetzt noch ein Fleck hinmachen und dann ist es richtig. Aber eigentlich ist es gar nicht warum und wieso, aber sie spüren es irgendwie. Das heißt, das ist eigentlich also diese unbewusste Intuition, die hereinkommt, Inspiration, die hereinkommt. Bis in unsere Tage. Das heißt also, wenn wir von diesen beiden Geschlechtern auch sprechen, dann darf man das nie so als hundertprozentige Trennung auch wieder nehmen, sondern Impulse von der einen Seite wirken immer auch bis zu einem gewissen Grad im anderen Geschlecht mit. Das ist also niemals eine hundertprozentige Trennung in Wahrheit. Weil wenn die Kainsöhne also nur ihres hätten, also nur sozusagen entwickelt hätten, die Fähigkeit mit der sinnlichen Welt umzugehen, den Verstand zu entwickeln, die Gescheitheit, handwerklich die Dinge zu errichten, dann hätten sie zwar wunderbare Formen anrühren können und alles, aber die Kunstwerke wären keine Kunstwerke gewesen, die sie hervorgebracht haben. Das wäre Dilettantismus vom Künstlerischen her gewesen. Handwerklich perfekt vielleicht, aber vom künstlerischen Ausdruck leer. Weil das Einzige, was sie vielleicht zusammenbringen hätten können, wäre eine naturalistische Darstellung. Also das heißt einfach das Sinnliche, so wie man es sieht, noch einmal auf die Leinwand zum Beispiel zu bringen. Also mehr oder minder abfotografieren das. Aber gerade da hört die Kunst in Wahrheit auf, wenn sie nur eine Wiederholung des Sinnlichen ist. Das ist zu wenig im Grunde, weil da ist sie aber sogar schlecht, wenn man jedes gemalte Bild oft sagt man, es ist eigentlich ein blödes Wort, wenn man ein Hackerl von richtig jede Hackerl, das schaut aber wie gemalt aus. Sagt man doch oft. Es ist ja eigentlich ein Horror. Ich meine, ein gemalter Apfel auf einer Leinwand ist nicht einmal ein Hundertstel von dem, was ein wirklicher Apfel ist. Ich meine, das hinkt eigentlich ja gewaltig hinten auch im Grunde, der gemalte Apfel. Und wenn er noch so toll gemalt ist, also wenn er von einer Rembrandt oder sonst wem gemalt ist, der echte Apfel ist trotzdem um vieles mehr. Also wenn wirklich nur der sinnliche Abklatsch ist, ist es im Grunde nichts. Aber es wird etwas anderes dadurch, wenn in diese Gestaltung eben noch was einfließt von der geistigen Seite, die zunächst den Sinnen verborgen ist, aber wo es durch den Maler zum Beispiel das Sinnliche so gestaltet wird, dass etwas von dem Geistigen dahinter spürbar wird. Ich kann nicht einmal sagen sichtbar, aber spürbar. Wenn man eigentlich sozusagen durch das Gemalte durchschaut im Grunde und etwas von dem Seelischen erlebt oder von dem Gestalterischen erlebt, was dahinter ist, von dem Ätherischen oder wie auch immer. Also das heißt, wenn man zum Beispiel ein Porträt malt, wo es eben nicht nur bloß ein äußerer Abklatsch ist, sondern wo etwas vom Wesen dieses Menschen einfach fühlbar wird. Rudolf Steiner beschreibt das irgendwo so schön, in einem seiner Mysteriendramen kommt das vor. Also eben, im ersten. Da gibt es diesen Johannes Thomasius, dessen Einweihungsweg eigentlich geschildert wird, und dieser Johannes Thomasius ist aber Maler. Und er geht doch alle möglichen Krisen halt durch und so weiter, aber jedenfalls vermag er dann also am Schluss des Dramas also seine Werke so zu schaffen, dass eben wirklich das geistig-seelische eines Menschen oder der Charakter eines Menschen durch das Porträt durchscheint, und zwar weil er jetzt durch den Einweihungsweg durchgegangen ist, kann er das aber auch bewusst machen. Und da gibt es dann auf der anderen Seite den Dr. Strada, das ist also so der Naturwissenschaftler, könnte man sagen, der Kapitän wirklich zum Geistigen findet, und er sieht es auch, dieses Bild an, dabei er hat es, dieser Thomasius hat einen Freund von ihm porträtiert, und er sagt, ich sehe ihn jetzt so, wie ich ihn eigentlich noch nie gesehen habe, und das ist genau das Wesen von ihm, und jetzt wird es mir erst klar, aber er versteht einfach nicht, wie das zustande kommt, und er sagt dann selber, es ist das, wie wenn sich die Farben unsichtbar machen würden und die irgendwo durchschauen könnte. Ich möchte eigentlich durchstoßen durch die Leinwand, schauen, was da dahinter ist. Wo ist es? Und dieser Strada kann sich das ja nicht erklären. Aber im Grunde ist das Wesen der Kunst. Also eigentlich, dass die sinnliche Gestaltung so ist, dass sie sich gerade so durchsichtig macht für das geistig-seelische, was dahinter steckt. Und dazu muss ich eben entweder unbewusst zumindest diese Eingebung haben, die Inspiration haben, oder ich sollte sie als heiliger Künstler bewusst haben, aber das sind wir erst wieder langsam auf dem Weg dorthin. Das heißt, ich sollte wirklich das Geistige selbst erleben können und das dann hineinlegen, bewusst hineinlegen können, etwa in die Bilder zum Beispiel oder in die Gestaltung eines Dramas oder eines Gedichts oder sonst etwas. Aber der Weg ist also noch nicht so weit, dass das sehr weit gediehen ist. Zunächst einmal geht es sehr, sehr getrennte Wege. Eben einerseits diese unbewussten Eingebungen, andererseits also das rein praktisch Handwerkliche. Also das eine sind die Keimsöhne, das andere die Abelsäter-Richtung. Und diese beiden Strömungen in der Menschheitsentwicklung hängen aber jetzt mit etwas anderem zusammen noch. Nicht besonders stark tritt der Unterschied dieser beiden Geschlechter dann hervor, vor allem in der nachatlantischen Zeit, also in den Kulturperioden. Ich war dort, also die Kleinsöhne beginnen so richtig einzugreifen, naja, wann? In der ägyptisch-chaldäischen Zeit so richtig. Und da beginnen eigentlich die großen Kulturwerke hineingestellt zu werden in die Erdentwicklung. In der urpersischen Zeit ist ein bisschen eine Vorbereitung. Im Übrigen dieser Dualismus, der in der urpersischen Zeit sich ankündigt, war Mustariman und so, hängt auch damit zusammen. Also da springt es so heraus, wenn man dann schaut in die urindische Zeit, da ist von dieser Trennung kaum was zu spüren. Oder man müsste sagen, das Ganze neigt dann sowieso viel stärker zu dieser priestermütigen Seite und das Keinsartige spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Also die urindische Zeit und die urindische Kultur hat noch also ganz stark dieses intuitiv priesterliche, aber kaum dieses praktisch handwerkliche. Also nur in vergleichsweise geringem Grade jedenfalls. In der urpersischen Zeit beginnt sich zu trennen, gibt aber eben auch den ganz starken Kampf und die Differenzen zwischen Ormus und Ahriman, also und die ahrimanische Richtung, das wären dann die Keinsöhne. Und das ist eigentlich das Böse schlechthin sozusagen, oder wird so angesehen. Also erst in der ägyptisch-chaldäischen Zeit, dann fängt es aber an, jetzt immer bedeutsamer zu werden, also namentlich diese Taten der Keinsöhne. Und in dieser ägyptisch-chaldäischen Zeit hat man eigentlich beides relativ gleich stark im Grunde. Das sind beide Strömungen da, immer in Auseinandersetzung miteinander, aber beide sind da. Und die Frage ist, wo ist die eigentliche Wurzel dieser Trennung? Die eigentliche Wurzel hängt nämlich damit zusammen, dass hier auf seelisch-geistiger Ebene, mit den Keinsöhnen und mit der Priesterströmung, sind zwei ganz verschiedene Erkenntnisarten verbunden. Also das ist was geistig-seelisches bei Ihnen einmal. Diese Trennung in diese zwei Richtungen ist in gewisser Weise eine Wiederholung, die in früherer Zeit auf körperlicher Ebene stattgefunden hat. Das ist oft so, also dass eine gewisse Differenzierung zuerst auf körperlicher Ebene beginnt und dann später wird das in vergeistigter Form weitergetragen. Die Frage ist also, welche Trennung ist es? Welche körperliche Trennung ist es? Naja, es ist die Geschlechtertrennung. Es hängt mit der Geschlechtertrennung zusammen. Die Geschlechtertrennung hat in der Mitte der lemurischen Zeit begonnen, also das liegt schon weit, weit zurück. Das ist die Zeit zugleich, wo überhaupt erst der Mensch die Erde betreten hat, weil der ungeschlechtliche Mensch, oder der doppelgeschlechtliche Mensch, wenn man so will, ist eigentlich sogar fast richtiger gesagt, der doppelgeschlechtliche Mensch, der zweigeschlechtliche Mensch, war ja nicht in einem solchen Körper, wie wir ihn jetzt kennen. Das ist ja noch der paraphile Zustand, also da ist das Ganze viel ätherischer. Da wird das eigentlich Physische ja noch kaum berührt. Also wenn man so will, also das Paradies war ja selber ein wesentlich ätherischer Zustand. Wenn man will, kann man sagen, das Paradies war irgendwo in den Wolken. Und das ist sogar insofern sogar kein so schlechter Ausdruck, weil es etwas mit den Luft- und den feinsten Wasserkräften noch zu tun hat, ist vom physischen Berührt vielleicht das gerade noch, also Wärme, Luft, fein verteiltes Flüssiges sozusagen, und das kommt ja an, aber nicht, dass sich das zu Körpern verdichtet. So wirklich, also wenn man das nicht vorstellt, dann wollten die kleine Wanderung da oben herumlaufen. Das wäre natürlich falsch, aber es gab eine gewisse Berührung natürlich mit den physischen, aber nur in diesen kleinen Elementen, noch nicht jedenfalls mit dem festen Erdelement. Das ist ja erst dann mit der Vertreibung aus dem Paradies geschildert, dass dann im Grunde erst der Mensch die feste Erde betritt. Und dann, im Übrigen wird ja auch etwas geschildert und Gott schuf Adam auf dem Staub der Ackererde und so weiter. Wir haben ja lustigerweise sozusagen zwei Schöpfungsberichte und vor allem zwei Berichte, darin, wie der Mensch entstanden ist. Das eine bezeichnet eben diesen paradiesischen Zustand noch und dann wird erst geschildert, wie der jetzt bereits geschlechtliche, eingeschlechtliche Mensch gebildet wird in der festen Materie. Also da in diesem Übergang da dazwischen beginnt die Geschlechtertrennung eigentlich erst. Es folge also der luziferischen Versuchung. Und das Interessante ist auch dieser zweigeschlechtliche Mensch, der sozusagen beide Geschlechtsmerkmale in sich hatte, aber in dieser ätherischen Form eben, wie er dann noch vor dem Sündenfall da war, dass man in gewisser Weise sagen kann, dass die beiden Geschlechter aber nicht ganz gleich stark in ihm vertreten waren, sondern dass eine deutliche Ausprägung in Richtung des weiblichen Geschlechts vorhanden war. Also der sozusagen der Urmensch ist eigentlich, hat eine gewisse Neigung zur weiblichen Seite. Es ist interessant, dass man so durch Steiner hinweist, ich habe jetzt kein Foto dazu gefunden zu diesen Dingen, aber er sagt zum Beispiel, in der griechischen Kunst hat man dann schon teilweise auch was geahnt davon, nämlich darin, dass manchmal Zeus, der Göttervater, mit weiblichen Brüsten dargestellt wird. Also um anzuzeigen, dass in diesem ganzen Göttergeschlecht auch also da mehr die weibliche Seite sozusagen vorhanden war. Und zwar gerade also, was die körperliche Seite betrifft. Denn was ist das Weibliche sozusagen von seiner Natur her jetzt? Bitte nicht, dass man das jetzt einfach auf jede Frau oder so übertragt, dann das Weibliche als Schöpfungsprinzip sozusagen. Dann gibt es in den Schöpfungsprinzipien zwei Prinzipien. Das eine ist das Empfangende und das andere ist das, wenn man so will, das Zeugende. Also das ist ein ähnliches Verhältnis, in dem zum Beispiel steht, das Geistige zum Seelischen. Das Seelische ist das Empfängliche, das Geistige ist das eigentlich schöpferisch Zeugende. Daher wird in den Imaginationen oft oder auch in den mythischen Bildern die Seele immer eigentlich als weiblich dargestellt und das direkt schöpferisch Göttliche als das Männliche. Also das Weibliche hat einen mehr empfänglichen Charakter und das Männliche, wenn man so will, den schöpferisch zeugenden Charakter. Ja, jetzt ist es aber so, als sich jetzt die Geschlechtertrennung vollzogen hat, ist also das passiert, dass jetzt plötzlich diese beiden Geschlechter, die vorher in einem Wesen vereinigt waren, sich nicht auf zwei Wesen aufgeteilt haben. Also vorher sozusagen diese Menschenwesenheit, die der körperlichen Form, wenn Sie so wollen, mehr dem Weiblichen zuneigte, die hatte aber in sich, also das heißt von der seelisch-geistigen Seite her, mehr das Männliche. Also, und weil die beide den gleichen Maße in sich hatte, konnte dieses Männliche in dieser weiblichen Hülle, wenn man so will, oder in dieser mehr weiblichen Hülle, konnte also sozusagen zur Selbstbefruchtung also führen, also zur Zeugung in ein und demselben Leibesgefäß. Aber ein Leibesgefäß, das also noch ganz, ganz dünn, ganz fadenscheinig sozusagen damals war. Als jetzt die Geschlechtertrennung begann und die Menschen auf die feste Erde herabgestiegen sind, gab es also jetzt dann natürlich eben die Trennung jetzt in ein physisch weibliches und ein physisch männliches. Und beim weiblichen Geschlecht war es jetzt so, dass ihm diese ursprüngliche Zeugungskraft nicht mehr innewohnte. Oder nicht mehr in genügendem Maße. Aber, und zwar zumindest also nicht so, dass sie bis ins Physische wirklich hineinwirksam werden konnte. Aber es hat sich sehr wohl ein Teil dieser Zeugungskraft sozusagen, die ursprünglich bis ins Physische wirken könnte, hat sich ins Seelische gewendet. Und man kann also sagen, die Erkenntnis dieser weiblichen Verkörperung hat eigentlich einen männlichen Charakter. Das ist das Interessante. Und der männliche Charakter bedeutet schöpferisch, zeugend zu sein, aber jetzt nicht mehr bis ins Physische hinein, aber im Seelischen. Schöpferisch, zeugend zu sein. Und das heißt also, alles, was kreative Fähigkeit, schöpferische Fähigkeit ist, hat etwas zu tun, vor allem mit diesem, ja, wenn man so will, männlichen Geist, aber im weiblichen Leib. Und daher waren die Frauen auch die ursprünglich die Kultur vorangetrieben haben. Also gar schon in der lemurischen Zeit, das beschreibt Rudolf Steiner auch sehr deutlich, also die überhaupt den Fortschritt da gebracht haben, das waren die Frauen zunächst. Nicht an äußerer Kultur ist, weil sich die Gast damals noch kaum, da gab es nicht einmal nur die ersten Steinwerkzeuge in Wahrheit, aber in etwas, was die Menschen seelisch veredelt hat. Dazu haben sie die schöpferischen Kräfte hereingeholt, also vor allem die Frauen. Und daher auch diese Mutterkulte, die man immer wieder findet. Wenn man bis zu der Venus von Willendorf, wo man dann so solche Idole findet. Das ist nicht nur die äußere Fruchtbarkeit, sondern auch, hängt auch damit zusammen natürlich, aber man muss auch denken, dass, weil ja da schon allein der weibliche physische Leib hat schon als Gegenpol einen männlichen Ätherleib. Das heißt einen kräftigeren, einen stärkeren, einen intensiveren Ätherleib. Der Mann, der äußerlich vielleicht mehr Muskeln hat und härter gebaut ist irgendwie, hat aber drinnen eher passivere Ätherleib. Und diese beiden unterschiedlichen Erkenntnisarten kommen nämlich ja dadurch zustande, dass sie sich jetzt dieser unterschiedlichen Werkzeuge bedienen. Weil die Erkenntnis, das Denken überhaupt, das damals ja noch sehr, sehr in den Anfangszügen ist und noch nicht das Ich-Bewusstsein voll dabei ist, aber wenn man will, also diese Vorstufen des Denkens, können sich also im weiblichen Leib zunächst auf diesen ganz aktiven, reichen Ätherleib stützen, der voller Bildekräfte ist, der sehr viele Bilder eben auch aus der äußeren ätherischen Welt noch empfangen kann. Daraus kommt diese ganze intuitive Erkenntnis, die sich dann fortgesetzt hat in dem Priestergeschlecht später. Und bei den Männern ist es so, dass sie also den passiveren weiblichen Ätherleib haben, der empfängnisbereit ist, aber jetzt auch wieder nicht im physischen, Ja, physisch ist der Mann nicht im Gefängnisbereich, das funktioniert weniger, aber im Ätherischen ist er im Gefängnisbereich, und zwar für die sinnlichen Eindrücke der Außenwelt vor allem. Die nimmt er auf, dass die letztlich sich befruchten, und was er an Erkenntnisart entwickelt, ist zwar jetzt nicht mehr schöpferisch, nicht mehr kreativ in Wahrheit, aber er kann zumindest das, was also von außen da kommt, kombinieren in der verschiedensten Form. Also der kombinierende Verstand entwickelt sich daraus. Also unser moderner kombinierender Verstand ist eigentlich sozusagen weiblicher Natur. Nur die Männer üben ihn am stärksten, weil ja gerade der Mann eher sozusagen dieses weibliche Element in sich hat. Damit es aber kein Missverständnis gibt, muss man also auch ganz klar sagen, dass im Laufe der Zeit sich diese Dinge natürlich insofern kompliziert haben, als jetzt nicht nur die Frauen ganz einseitig eben diesen aktiven, schöpferischen Elternleib haben und einseitig die Männer nur diesen bloß passiven, sondern dass es immer mehr Überkreuzungen gibt. Dass es ja etwas von der Erkenntnisart des einen Geschlechts aufs andere übertragen wird. Also die Geschlechter lernen sozusagen aneinander in einem langen Prozess, und es ist über viele Jahrtausende immer stärkerer Austausch gewesen, was von einem Geschlecht ins andere hinübergeht. Also namentlich bei den Erkenntniskräften zunächst. Weniger bei den Kräften natürlich noch, die wirklich bis in die physische Reproduktion gehen. Also da wird der Mann in dem Empfängnisbereich und umgekehrt die Frau nicht zeugungsfähig. So weit ist es zumindest jetzt noch nicht. Ich meine, es wird sich einmal ändern, wenn die Geschlechtertrennung sich wieder einmal auflösen wird. Auf das Ziel gehen wir ja irgendwo zu. Ja. Nein, es ist eher ein Symptom. Es ist durchaus ein Symptom. Also, es ist ein Zeichen dessen, dass wir auf dem Weg schon irgendwo sind. Ich meine, es gibt da natürlich alle möglichen Verwicklungen und Verwirrungen, aber wir sind auf dem Wege, natürlich. Natürlich. Und es wird einmal die Zeit kommen, also wo sich die Geschlechtertrennung aufhebt. Und da ist jetzt auch etwas Interessantes, dass jetzt namentlich bei dem Geschlecht der Kainsöhne, also bei denen, die die Tempelbaumeister waren und so weiter, die letztlich unseren äußeren Verstand auch entwickelt haben, dass da, obwohl das heute vielen, die dieser Strömung angehört, gar nicht bewusst ist, aber in früheren Zeiten war das sehr wohl bewusst, denen steht ein gewisses Ideal vor Augen oder ein gewisses Ziel vor Augen, nämlich wohl wissend, dass einmal wieder der doppelgeschlechtliche Mensch entstehen wird, dass also diese Geschlechtertrennung aufhören wird. Natürlich wird das bedeuten, dass wir dann nicht mehr in einem dichten Körper herumrennen, sondern wir also dann auch wieder einen viel feineren Charakter haben. Aber es wird kommen. Und das Ziel also dieser Keimzelle ist aber jetzt, dass sie sich sagen, in der Vergangenheit weil dieses doppelgeschlechtliche Wesen hatte einen mehr weiblichen Charakter und die schöpferische Intelligenz, die in ihm aufleuchtete, die schöpferische Kraft, die in ihm aufleuchtete, war aber sozusagen noch nicht vereinbar mit dem Ich-Bewusstsein, sondern sie wurde also mehr intuitiv unbewusst gegeben. Und das Ziel jetzt dieser Tempelbaumeister oder dieser maurerischen Strömung, was wir dann fortsetzen in die Freimaurerei zum Beispiel, das geht also ganz in diese Richtung. Das Ziel ist, dass also einmal der doppelgeschlechtliche Mensch entstehen wird, der aber jetzt einen mehr männlichen Charakter hat, nach der äußeren Seite hin. Und der aber im Seelischen dann natürlich die weibliche Seite entwickelt, stark entwickelt. Und das Ich-Bewusstsein aber mit hineinnimmt jetzt in das Ganze. Das Ich-Bewusstsein, das an der äußeren Welt entwickelt ist. Und daher, wenn man sich nicht stören lassen wollte, sozusagen, dass die alten intuitiven Kräfte, die die Frauen hatten, gab es zum Beispiel bei den Freimaurern, ja zumindest in den alten Zeiten, den Ausschluss der Frauen. Also Frauen wurden in die Logen nicht zugelassen. Es gibt halt nur Logen, was kann ich zulassen, aber bis ins 18. Jahrhundert hinein hat man Frauen nicht zugelassen, weil man gesagt hat, sie irritieren uns eigentlich. Wir wollen also von diesen intuitiven Fähigkeiten, die die Frauen da mitbringen, von denen wollen wir eigentlich gar nichts da drinnen haben, sondern wir wollen das alles wachbewusst mit unserem Ich-Bewusstsein entwickeln. Wir wollen uns da nicht stören lassen, nicht irritieren lassen. Ist natürlich jetzt wieder eine totale Einseitigkeit. Weil das Ziel kann eigentlich gar nicht sein, dass wir da dann einseitig eine Einseitigkeit entsteht in der Zukunft, obwohl es schon gewisse Anzeichen gibt, dass von der rein jetzt sozusagen physischen Seite her der künftige doppelgeschlechtliche Mensch einen etwas stärker männlichen Charakter haben wird. Das werden wir noch besprechen, vielleicht eher das nächste Mal, das wird sich halt nicht mehr ausgehen. Aber es wird wichtig sein, also dass genügende Ausgewogenheit auf jeden Fall entsteht. Und das heißt, eine dieser Aufgaben unserer Zeit ist also tatsächlich auch bei den Geschlechtern, dass das eine von dem anderen immer mehr lernt. Nämlich von der unterschiedlichen Erkenntnisart vor allem. Aber beides mit dem notwendigen Bewusstsein verbindet. Also das heißt, die Männer müssen schauen, dass sie sozusagen diese weibliche Erkenntnisart entwickeln, aber beibehalten dabei das volle Ich-Bewusstsein. Dass also sozusagen nicht eine unbewusste Intuition aus dem Bauch heraus wird, sondern dass es eine voll klar bewusste geistige Einsicht wird. Also mit dem seelisch-geistigen eben auch jetzt ins Ewige hinein zu blicken, wenn man so will. Ja, das ewig-weibliche zieht uns hinein. Also das Motiv von Goethes Faust, das ist genau das. Das ist letztlich genau das, was die ganze Keinsströmung sozusagen irgendwo anstrebt auch. Im Grunde, dass sie also in sich genügend dieses ewig-weibliche entwickeln wollen. Aber im Äußeren eben durchaus das Menschliche auch drinnen, dass das was tatkräftig in die Welt eingreift. Also das nicht bloß priesterlich sich zurückzieht irgendwo und nicht fähig ist, die äußere Welt zu bearbeiten, sondern das sowohl tätig ist, als auch aber jetzt geistig empfänglich wird auf der anderen Seite. Entsprechend. Das ist das Ideal, das dahinter steht. Wieder noch einmal gesagt, es ist ein Ideal, das jetzt, wenn man jetzt von männlich und weiblich spricht, von ewig weiblich und so weiter, es ist im Grunde ein Ideal, das dem heute beide Geschlechter in gewisser Weise nachstreben müssen oder sollten oder könnten. Weil für die Frau gilt genauso, dass sie eben das Äußere ergreifen muss und dass die innere Intuitionsfähigkeit immer bewusster werden muss. Also dass es nicht im Unbewussten bleibt, sondern ins Bewusstere kommt. Das ewig Weibliche zieht uns hinan, das ist zum Beispiel auch im Mittelalter durchaus auch vorbereitet worden mit dem Marienkultus. Also diese Meditation eigentlich immer über dieses Thema Maria, Sophia, das bereitet es eigentlich vor, bereitet es in diese Richtung hin. Aber dass diese beiden Strömungen eben sich immer mehr verbinden und dass das dann auch einmal ein Ausgleich, also dieser Geschlechtertrennung passieren kann, also eine Aufhebung dieser Geschlechtertrennung, dazu muss eben vorbereitet sein, dass wirklich die beiden Erkenntnisarten einmal sich vereinigen, das wird das erste sein. Das heißt, es wird eine neue Erkenntnisart entstehen, die jetzt nicht mehr männlich oder nicht mehr weiblich ist, sondern wo beide Geschlechter vollgültig eben über diese eine Erkenntnisart verfügen, die aber natürlich einen sehr individuellen Charakter annehmen wird bei jedem Menschen, aber man wird nicht mehr sprechen können von der Erkenntnisart der Keinsöhne und von der Erkenntnisart der Abel-Seth-Söhne, sozusagen der Seth-Söhne in Wahrheit. Sondern wo jeder Mensch mehr oder weniger von dieser einen Erkenntnisart hat, die sowohl tauglich ist eben für das praktisch Äußere, als auch für das Verständnis des Seelisch-Geistigen. Und das sei vielleicht noch zum Abschluss hingewiesen, dass sich diese beiden Strömungen wirklich vereinigen können. Damit konnte überhaupt erst begonnen werden, seit der Christus auf Erden gelebt hat. Und schon allein dadurch, weil da überhaupt erstmal das Ich so wirklich einziehen konnte in die Menschheit, also wirklich nicht genügend verkörpern konnte. Und das großartigste Beispiel, also für den Beginn dieses neuen Weges, ist eben ganz im Zusammenhang mit dem Thema, das wir jetzt in der letzten Zeit besprechen, nämlich mit diesem Johannes. Die Einweihung des Johannes. Die Einweihung des Johannes, also des Lazarus eigentlich, der dadurch zum Johannes wird, weil er eine enge Verbindung aufnimmt mit dem Geist Johannes des Täufers. Weil sozusagen diese beiden jetzt wie ein Wesen auftreten im Grunde. Da haben wir nämlich genau diese Vereinigung beider Strömungen drinnen. Der Lazarus ist der wiedergeborene Hiram Abis, der Tempelbaumeister. Das ist also der aus dem Kainsgeschlecht stammt. Und das ist der jetzt auf Erden unten verkörpert ist. Der andere, der sich hereinsenkt oder sich mit ihm verbindet, ist Johannes der Täufer. Und der Johannes der Täufer, der früher gelebt hat, ist der Prophet Elias, der sozusagen gerade das Musterbild dieser alten priesterlichen Einweihung ist oder dieser alten priesterlichen Erkenntnisart ist. Indem jetzt also dieser Lazarus von den Toten auferweckt wird, durch den Christus und sich da verbindet mit dem Johannes dem Täufer oder in enge Verbindung kommt mit ihm, da beginnen sich beide Strömungen eigentlich in einer Person zu verwirklichen oder zu wirken durch einen Leib, wenn man so will. Denn was jetzt wirkt, ist sozusagen das Ich des Lazarus, aber in Verbindung mit dem Ich des Johannes des Täufers, die durch einen Leib eigentlich jetzt auf Erden wirken dann. Das passiert bei dieser Einweihung. Und da sind beide Strömungen also miteinander verbunden. Und das wird auch ja etwas sein, das haben wir das vorletzte Mal, glaube ich, schon besprochen, oder die Male davor schon besprochen, diese scheinbar so überraschende Tatsache, dass es da zwei Individuen, von denen einer eben hinübergegangen ist, bereits über die Schwelle in der geistigen Welt ist und einer unten verkörpert ist, was so außergewöhnlich uns vielleicht erscheint, ist aber ein Musterbild für das, was in Zukunft immer häufiger kommen muss. Also diese enge Verbindung eines hier lebenden Menschen mit einem Toten, der drüben ist. Und wenn diese Verbindung glücklicherweise so erfolgt, dass der eine aus der einen Strömung stammt und der andere mehr aus der anderen, wird also die gegenseitig befruchtende Wirkung am allerstärksten sein und das wird nicht ein Motor sein, der so weit geht, dass auch einmal diese Geschlechtertrennung überwunden wird. Zuerst wird sie also in der Erkenntnis überwunden und einmal später auch im Körperlichen, aber das werden wir dann die nächsten Male weiter besprechen. Da gibt es noch unendlich viel zu dem Thema zu sagen. Danke.